So, hallo, dann fangen wir mal inhaltlich mit den News an. Die wichtigste für heute ist, wir haben einen neuen Chat. Der Server ist jetzt irc.bn-ulm.de und der Channelname ist nach wie vor Raute Dev Radio. Und ich hoffe mal, dass jetzt viele in den Chat kommen und uns auch da Feedback geben. Dann die nächste Nachricht geht ums Thema E-Mail. Ja, jeder kennt diese massenweise Spam-E-Mails und neuesten Untersuchungen zufolge wurden die sogar noch mehr. Letztes Jahr waren 50% aller E-Mails bei einer Untersuchung Spam. Dieses Jahr sind es schon 62%. Und damit zusammenhängt dann auch das sinkende Vertrauen in dieses Medium. Es gibt immer mehr Leute, die die Lust am Internet verlieren durch Spam. Da haben sie jetzt auch steigende Prozentzahlen. Und auch von offizieller Seite wird E-Mail kaum anerkannt. Und insbesondere gab es da jetzt ein Gerichtsurteil dazu. Da hat ein Betriebsrat Widerspruch gegen eine Kündigung per E-Mail eingelegt. Und dagegen wurde geklagt und dieser Widerspruch wurde als ungültig befunden, weil das eben was ist, was der Schriftform bedarf und E-Mail zählt nicht als Schriftform. Und es muss eigenhändig unterschrieben werden. Es gibt zwar die Möglichkeiten der digitalen Signatur, aber die sind auch noch kaum bekannt und von den Gerichten werden die scheinbar auch noch nicht anerkannt. Und dann hat Giesebert jetzt auch noch ein paar Neuigkeiten.
Ja, ein paar Neuigkeiten über Microsoft. Also zum einen soll die EU, oder will die EU am Mittwoch endlich bekannt geben, dass Microsoft ein Bußgeld aufgelegt bekommen soll, beziehungsweise diesen Kartellverfahren, beziehungsweise dem bekannt geben, wie viel es ist. Angeblich sollen es 200 Millionen Euro sein. Was, naja, einerseits ganz nett ist, dass Microsoft wegen seinem Verhalten etwas auf die Finger bekommt, aber andererseits ist es natürlich ein bisschen lächerlich, wenn man denkt, dass Microsoft, je nachdem, wem man glauben will, zwischen 40 und 60 Milliarden Dollar übrig hat. Dann ist das natürlich eigentlich nur interessant, um zu sagen, dass vielleicht andere Staaten auch auf die Idee könnten, mal zu schauen, wie Microsoft sich eigentlich verhält und da etwas dagegen zu tun. Das ist zum Teil auch schon passiert, also in Minnesota, in den USA, wurde ein Prozess gegen Microsoft eröffnet. Und da haben lustigerweise ein paar Firmen und Privatpersonen dagegen geklagt, dass die Preise für Windows zu hoch seien. Naja, was eigentlich auch ein bisschen lustig ist, einfach zu sagen, das kostet zu viel und jetzt verklagen wir denjenigen. Aber es geht halt auch nur, wenn man irgendwie nachweisen kann, dass man quasi gezwungen ist, das zu zahlen. Wenn wir schon bei Betriebssystemfirmen sind, Amiga hat jetzt endlich bekannt gegeben, dass sie Amiga OS verkauft haben. Das ist ja eigentlich nicht so wichtig. Aber das Interessante dabei ist, dass Amiga mal wieder gezeigt hat, dass es eine großartige Informationspolitik fortführt. Denn Amiga hat Amiga OS letztes Jahr verkauft. Und zwar schon im April. Und das haben sie jetzt bekannt gegeben. Und das, nachdem sie mehrmals danach immer noch behauptet haben, sie würden noch entwickeln für Amiga OS. Also angeblich sei es kein Problem, weil sie hätten ja noch Amiga OS 4. Die Möglichkeit dafür was zu entwickeln, aber prinzipiell ist es schon lustig, dass Amiga einfach mal das Betriebssystem verkauft, monatelang noch behauptet, sie würden was dafür entwickeln und dann ein Jahr später sagt, ach ja, übrigens, wir haben das mal verkauft. Also, ja, ist ganz lustig. Und noch etwas aus der wunderbaren Tierwelt des Internets. Bagel, unser liebster E-Mail-Wurm, hat inzwischen schon die Variante Q erreicht. Also bald dürfte das Alphabet voll sein. Was dabei interessant ist, dass Bagel inzwischen ein Feature aufweist, das viele Leute eben schon nachgewiesen haben, nämlich, dass es möglich sei, den Computer zu infizieren, indem man die E-Mail nur anschaut. Geht natürlich auch nur, wenn man Outlook Express benutzt und HTML-E-Mails aktiviert hat, dass man die automatisch angezeigt bekommt. Also ist das immerhin eine schöne Demonstration, warum man kein HTML in E-Mails verwenden sollte. Ein anderer Wurm, der diesmal sogar etwas Klassisches hat, der hat nämlich wieder eine Schadroutine, befällt zurzeit die Produkte von Internet Security Services, und zwar diese Firewalls, die auf Windows aufsetzen. Es besteht aus einem einfachen ICQ-Paket, ein UDP-Paket genau genommen, das von diesen Firewalls eben falsch behandelt wird und es kommt dazu zu einem klassischen Buffer Overflow, weil da einfach Daten wild aus dem Paket rauskopiert werden, ohne zu schauen, ob die überhaupt in den Platz reinpassen und naja, der Wurm verbreitet sich natürlich, löscht die ersten paar Sektoren der Festplatte, was, naja, für manche Leute etwas unangenehm ist, wenn sie nicht wissen, wie sie ihren Master Boot Record wiederkriegen. Ja, das wäre es erstmal.
So, hallo. Also, dann fangen wir mal an hier. Also, unser Thema heute sind Busse. Erstmal erklären, um was es prinzipiell geht. Also, ich habe irgendwelche Komponenten, die möchten miteinander kommunizieren. Und da nehme ich halt Draht und spanne das dazwischen und dann können die über den Draht kommunizieren. Man kann auch per Funk kommunizieren, das machen wir aber das nächste Mal. Okay, also wenn ich zwei Teilnehmer habe, dann ist das Ganze nicht so schwer. Da muss man nur vereinbaren, wer wann redet oder können beide gleichzeitig reden. Das eine ist eben dann Half-Duplex oder Full-Duplex. Wenn ich mehrere Teilnehmer habe, dann wird das Ganze interessanter und ein bisschen komplizierter. Zuallererst gibt es verschiedene Topologien, die man machen kann. Das eine ist ein klassischer Bus. Ich habe zwei Stränge und dort hängt jede einzelne Komponente dran. Und egal was gesendet wird, das kriegt immer jeder. Das sind also typischerweise Broadcast-Medien. Jeder kann das hören. Interessant zum Beispiel beim Ethernet, sagt man nachher ein bisschen was dazu, mit Sniffen. Weil, ja, okay. Dann kann ich eine Sterntopologie machen. Da habe ich eine zentrale Komponente in der Mitte und alle hängen an ihm dran. Beispiele dafür sind zum Beispiel USB, da wird man nachher was dazu sagen. Dann kann ich einen Ring machen, wie Token Ring, wird man nachher erklären, wie es so funktioniert. Und sonst fällt mir glaube ich gerade nichts mehr ein, klassisches. Da muss man, wenn mehrere kommunizieren möchten, da muss man regeln, wer wann darf. Dieser Buszugang ist ein bisschen ein Problem. Und zwar, wenn ich sage, wer wann darf, dann spreche ich eigentlich von einem Zeitmultiplex. Das bedeutet, ich habe eine gewisse Zeit und die unterteile ich in einzelne Bereiche und jeder Bereich darf einer senden. Man kann prinzipiell auch einen Frequenzmultiplex machen. Das bedeutet, die kommunizieren gleichzeitig, aber auf unterschiedlichen Frequenzen. Das wollen wir aber heute nicht näher behandeln. Ist zum Beispiel bei Telefonen der Fall, und zwar ab der Vermittlungsstelle. Die längeren Strecken, die werden dann die einzelnen Gespräche auf einzelne Frequenzen hochgemischt und parallel übertragen. Wenn man das geregelt hat, wer wann senden darf, dann muss man regeln, was überhaupt jetzt eine logische 1 oder eine logische 0 auf dem Bus bedeutet. Dabei ist es so, dass es nicht immer binär sein muss. Man kann auch allgemein Q-näher fahren. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel 4 verschiedene Spannungspegel und dann tue ich mit jedem Symbol quasi 2 Bit übertragen. Okay, und das ist quasi die Leitungskodierung, wo man sich Gedanken machen muss. Man kann da einfache Spannungspegel nehmen, man kann Sinus nehmen, man kann alles mit Elementarsignalen nehmen. Das Thema der Nachricht, die beschäftigt sich mit sowas. Wenn man jetzt definiert hat, was ein Bit ist oder was eine Einheit ist, dann muss man noch definieren, was irgendwie zusammengehört, so ein Frame definieren. Also man kann entweder paketorientiert arbeiten oder nachrichtenorientiert oder man kann einen Stream haben, dass einfach hintereinander die Daten ständig kommen. Das ist natürlich auch ein Unterschied von Bussen. Ein letztes Thema wäre die Flusskontrolle. Man muss sich überlegen, dass vielleicht nicht alle Teilnehmer an dem Bus gleich schnell sind. Da muss der eine Teilnehmer den anderen ausbremsen können. Das gibt es zum Beispiel bei RS-232. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Hardware-Handshake, da hat man spezielle Leitungen nochmal, auf denen Teilnehmer signalisieren, ob sie bereit sind oder nicht. Oder man kann Software-Handshake machen. Das sind spezielle Kommandos, die dann als Datenteil über den Bus gehen und eben bedeuten, hör mal auf mit Senden, ich habe gerade zu tun. Und wenn ich dann wieder empfangen will, dann sage ich wieder Bescheid. Wenn man keine Flusskontrolle hat, dann muss man entweder garantieren, dass alle Teilnehmer gleich schnell sind oder muss eben in Kauf nehmen, dass manche Teilnehmer nicht alles mitbekommen. Das war es jetzt mal soweit einleitend. Machen wir noch ein bisschen Musik und dann gehen wir mal so ein paar Beispiele durch und erklären dort im Detail, wie das gemacht wird. So, hallo, zurück bei Def Radio. Okay, ich erzähle euch jetzt was über einen speziellen Bus, und zwar den I²C-Bus. Typischerweise wird er eingesetzt im folgenden Szenario. Ich habe einen Mikrocontroller und habe ein bisschen Peripherie, wie zum Beispiel Temperatursensoren oder sowas. Und jetzt müssen die miteinander kommunizieren. Der Mikrocontroller möchte wissen, wie denn gerade die Temperatur aussieht. Und dieser Bus ist ein controlled, also ich habe einen Controller auf dem Bus. Das bedeutet, der bestimmt, wann wer senden darf. Man kann prinzipiell auch arbitrary access machen. Das bedeutet, jeder sendet, wenn er denkt, dass er, oder wenn er senden möchte. Und dann guckt man, ob es gut geht. Es ist ein Time-Multiplexed-Bus. Das bedeutet, also man muss sich so vorstellen, ich fange anders an, ich habe einen Controller und habe jetzt mehrere Peripheriegeräte. Und ich habe eine Masseleitung, die alle verbindet, habe eine Sende- und eine Empfangsleitung, die alle verbindet und habe zusätzlich noch eine Clock-Leitung. Das bedeutet, es ist ein synchronisierter Bus. Jetzt ist es so, dass alle an diesen Verbindungen dranhängen. Und wenn jetzt der Controller sagt, du gib mir mal die aktuelle Temperatur und alle fühlen sich angesprochen und schreiben auf den Bus, dann kracht's. Und deswegen hat man Folgendes, man hat noch ein Cable Select. Das wird über Multiplexer eben an jeden rangeführt und dann kann ich adressieren, wen ich denn jetzt meine. Und nur derjenige, der das Cable Select zieht, der reagiert auch auf die Anfrage und alle anderen verhalten sich hochohmig. So Tree hat also quasi 0, 1 und hochohmig als die drei Zustände von einem Ausgang. Das läuft dann quasi so, der Controller legt dann eine Adresse auf den Bus, sagt dann mit einem typischerweise mit einem noch einem Signal oder man macht es eben über die Zeit. Also erst kommen die Adressen, dann kommen die Daten. Der Controller nimmt dann die Adresse auf und kriegt dann das Kommando, ob er lesen oder schreiben soll, auch als Datenbyte oder so. Und dann schreibt er eben sein Zeugs raus oder liest eben rein. So kann man zum Beispiel auch den Sensor nachkonfigurieren oder sowas. Über Quadrat C werden auch EEPROMs oft angesprochen und Flash-Teile auch. Zur Flusskontrolle muss man sagen, hier gibt es keine Flusskontrolle, das ist ein sogenanntes Open Loop. Der Controller schreibt einfach drauf und fertig. Und er muss garantieren, dass er langsam genug ist, dass der Empfänger das empfangen kann. Typischerweise steht es eben im Datenblatt drin, was für Zeitabstände man da einhalten muss, damit es geht. Es gibt demgegenüber gibt es eben Closed Loop Varianten. Da signalisiert der Empfänger, wenn er es empfangen hat. Und dann gibt es noch ein Fully Interlocked Handshake. Dort tut der Controller erst dann weitersenden, wenn der Empfänger das Freizeichen kriegt. Also hat er noch mehr Kontrolle der Empfänger über den Controller und kann blocken quasi. Wird aber bei E-Quadrat C nicht eingesetzt, nur der Vollständigkeit wegen. Das wäre mal alles zu E-Quadrat C. Mev, erzähl uns jetzt was über SCSI.
Genau. Und um unter dem Deckmantel die Zeit ein bisschen reinzuholen, werde ich mich da ein bisschen kürzer fassen. Und zwar SCSI, auch Small Computer System Interface genannt. Kam so 1979 raus und das ist ein Bus, der hauptsächlich verwendet wird, um Festplatten, Tapes, Scanner und so weiter, solche Geräte irgendwie zu verwalten. Er ist ein richtiger Bus, das heißt, er hängt nicht irgendwie direkt an der CPU oder so, sondern er ist wie ein LAN, sag ich mal, abgeschlossen. Das heißt, der Rechner selbst erscheint auch als Teilnehmer des Busses. Es gibt 8 und 16 Teilnehmer, je nachdem wie breit eben der SCSI-Bus ist. Anhand von dieser Breite gibt es auch verschiedene Übertragungsgeschwindigkeiten oder Übertragungsstandards. Und zwar ist es erstmal Fast SCSI, das ist ein 10 MHz Bustakt, also SCSI ist ein synchronisierter, der erlaubt Raten von 10 MB pro Sekunde und dann eben gibt es noch die ganzen 16-Bit-Varianten, Fast Wide SCSI, Ultra Wide SCSI und Ultra 3 Wide SCSI, die sind dann jeweils getaktet mit auch 10 MHz, 20 MHz und 80 MHz, dementsprechend schnell sind sie dann. Also die maximale Geschwindigkeit, die wir hier haben, liegen bei 160 MB pro Sekunde. Von der Busarbitrierung sieht es so aus, es gibt eine Leitung für ein Busy-Signal sozusagen und die Teilnehmer werden... die haben IDs, sogenannte SCSI-IDs, die liegt dann je nach Busbreite, sag ich jetzt mal, zwischen 0 und 7 oder bei 16-Bit dann zwischen 0 und 15. Und es läuft so, dass ein Controller eben die einzelnen Geräte anspricht und eben fragt, ob sie was zu senden haben und wenn ja, können sie und wenn nein, dann nicht. So sind Konflikte oder Kollisionen relativ gut vorhergebeugt, da eben ein Controller sagt, du darfst senden, du darfst senden, du darfst senden. Die Leitungen werden eben der ID nach hochgesetzt, also zuerst die 0, dann die 1, dann die 2, dann die 3 und so weiter. Und so ist es auch dann logisch, dass Geräte mit einer niedrigeren ID bevorzugt werden. Wie jetzt die ID genau vergeben wird, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich habe kein SCSI und das wär's eigentlich schon. Ach ja, stimmt ja, genau. Der Befehlssatz von SCSI ist ähnlich wie der von IDE. Und ich nehme an, das war dann auch so gewollt, da es eben, wie gesagt, zum Betrieb von HDDs irgendwie verwendet wird. Ja, und das ist auch schon alles, was ich zu SCSI sagen will. Dann darf mal der Alex wieder ein bisschen mehr zu USB sagen, denn ich denke, das ist eindeutig jetzt interessanter, finde ich. Leg los.
Okay, also USB, wie der Name schon sagt, Universal Serial Bus, wurde erfunden, um eine universelle serielle Schnittstelle zu realisieren. Man wollte Tastaturen, Mäuse und so Zeugs ranhängen. Es war vorher, glaube ich, nicht geplant, Kameras und so dort drüber zu fahren. Dementsprechend war der erste CAN-Standard, der Low-Speed-CAN, nur mit 1,5 Megabit pro Sekunde bestückt. Und das reicht ja auch für einen Keyboard oder für eine Maus oder so. Später gab es dann einen High-Speed-CAN mit 12 Mbit pro Sekunde. Und man muss aufpassen. Es wird oft High-Speed-USB 2.0 verkauft. Das ist aber nicht der USB 2.0. Der USB 2.0 mit 480 Megabit pro Sekunde ist der Full-Speed-USB. Das ist ein bisschen ein Marketing-Trick, dass man das andere High-Speed nennt, aber es ist trotzdem bloß 12 Mbit lahm. Und wenn man mal eine USB-Platte hat mit High-Speed, dann macht das irgendwie keinen Spaß, weil das ist kreuzlahm. Die Topologie ist ein Stern. Ich habe einen Host-Controller ganz oben, oder in der Mitte besser gesagt, oder oben, wenn man es als Baum sieht. Dieser Host-Controller ist eben in meinem Notebook oder in dem PC drin. Und der kontrolliert den Zugriff auf den Bus. Und zwar tut der periodisch alle angeschlossenen Komponenten durchpollen. Der fragt die, habt ihr was zu sagen? Oder hast du was zu sagen? Und wenn der sagt ja, dann sagt er, okay, schieß los. Und die Richtung ist, wie vorher schon bei I²C, habe ich vergessen zu sagen, bei I²C war die Richtung immer vom Controller zu den Komponenten hin und hier genauso. Das heißt, die Komponenten können untereinander nicht reden. Das ist nicht vorgesehen. Okay, ich kann dann Hubs verwenden, um das weiter zu verästeln. Also deswegen ist eigentlich eher ein Baum wie ein Stern. Ich kann da maximal 7 Ebenen von Hubs verwenden und kann insgesamt bis zu 127 Knoten anschließen. Eigentlich sind es keine Knoten, sondern Funktionen. Und zwar sieht der Standard vor, dass eine Komponente, ein Peripheriegerät, mehrere Funktionen anbietet. Und das gilt dann eben für diesen Betrieb als einer von 127. Das heißt, kann sein mit 5, 6 Komponenten ist man schon am Limit, wenn die dementsprechend bestückt sind. Weiß nicht. Die Hubs, die können die Rate anpassen. Und zwar ist es so, wenn ich da mehrere Geräte anschließe, dann gehen sie immer die Geschwindigkeit von dem langsamsten Gerät. Ansonsten ist der USB-Bus deswegen so toll, weil er Plug-and-Play-fähig ist, und zwar Hot-Plug-and-Play-fähig. Das bedeutet, ich stecke eine Komponente rein, der Controller kriegt das mit und meldet es dem Betriebssystem. Und dann wird eben die ID von dieser Komponente erfragt, da gibt es eine Vendor-ID und eine Produkt-ID, und dann kann das Betriebssystem in seiner Datenbank nachgucken und den richtigen Treiber raussuchen und den laden. Das passiert zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Maus nehme und die da reinstecke und dann zack, auf einmal tut sie, wenn es gut läuft. Der Stecker ist ein ganz billiger Stecker, und zwar wurde der adaptiert vom Gameboy Link Kabel, wer sich an Gameboy noch erinnern kann. Das war das, wo man so cool Tetris gegeneinander zocken konnte mit diesem Kabel. Und das sind genau diese Stecker, die sie da angenommen haben. Die haben 4 Leitungen, eine Masseleitung, eine Spannungsversorgung und 2 Leitungen, die das Signal tragen. Zu der Spannungsversorgung ist vielleicht interessant, man kann da Geräte damit wirklich speisen, ist so vorgesehen. Es gibt zum Beispiel so USB-Lights, da hängt halt eine LED dran und die wird mit so einem Stecker und ein bisschen so, wie nennt sich das, so einem Gehäuse für das Teil, dass es gescheit rausstrahlt. Und dann hängt man sich das an ein USB-Teil ran und dann kann man im Dunkeln sehen oder so. Oder es gibt allmöglichen Quatsch, es gibt Kaffeemaschinen und so. Man muss aber aufpassen, dass man nicht zu viel Strom zieht, weil eben das gedacht ist für einfache Peripheriegeräte. Ich weiß nicht, wenn man zu viel Strom zieht, entweder geht's Board kaputt oder fliegt eine Sicherung raus oder irgendwie sowas. Ansonsten ist der Bus paketorientiert und da gibt es 3 verschiedene Modi. Entweder ich habe einzelne Nachrichten, wie zum Beispiel ich drücke auf meiner Maus, ich klicke da drauf und dann, wenn dann der Controller die Maus fragt, hey, hast du was Neues? Dann sagt er, ja, der hat geklickt und schickt es in einer Nachricht weg. Oder man kann Streams machen, dann tut man die Daten in mehrere Nachrichten aufteilen. Das teilt man dem Controller vorher mit, dass man jetzt einen Stream übermitteln möchte. Und dann gibt es noch was Spezielles, einen isochronischen Stream. Das bedeutet, dass einer Komponente, zum Beispiel einer Kamera, eine gewisse Bandbreite gewährleistet wird. Und dann darf die ihre Daten ständig da übertragen. Natürlich können das nur begrenzt viele Komponenten gleichzeitig, wahrscheinlich nur eine, genau weiß ich es nicht. Auf jeden Fall hat er eine feste Bandbreite, um quasi Echtzeit aufzunehmen und das anzuzeigen. Jo, das wäre alles zu USB hier. Mav, mach ein bisschen Musik, oder?
Auf jeden Fall.
Alles klar, schieß los.
Hallo, hier sind wir bei Dev Radio. Unser Thema waren Busse und ich erzähle euch jetzt was über PCI. Und zwar, PCI heißt Peripheral Components Interconnect Bus. Genau, das war's. Weil da wäre es mir nicht mehr eingefallen. Okay, PCI steckt in den meisten PCs und auch Apples, die bei uns zu Hause rumstehen, rum. Und von der Architektur her ist es ein synchroner Bus. Das heißt, es gibt feste Taktleitungen, so ein Zeug, die eben sagt, wann, wie, was geschickt wird. Der PCI ist getaktet ursprünglich, also eigentlich mit 33 MHz, aber die Definition sieht vor, dass es eben auch 66, 133, 266 und 533 MHz gibt, wobei die einen oder anderen mehr oder weniger irgendwie verbreitet sind. Ich glaube, 33 MHz gibt es noch in den ganz alten Kisten, soweit ich weiß. Und ich weiß gerade nicht, wo wir aktuell sind. Der Bus PCI ist 32-Bit, es gibt aber auch eine 64-Bit-Definition, wobei die eher bei den Apples, glaube ich, vorhanden sind. Also ich weiß gar nicht, ob es die bei Intels überhaupt gibt, aber da will ich jetzt nichts Falsches sagen. PCI kann ein Burst Mode. Burst Mode heißt folgendes. Normalerweise ist es so, es wird eine Adresse gesagt, wo irgendwas hin soll und dann wird dieses irgendwas hingeschickt. Das heißt, es ist immer Adresse, Daten, Adresse, Daten, Adresse, Daten, so nach dem Motto. Und dieser Burst Mode funktioniert so, du sagst ihm einmal eine Adresse und dann schickst du ihm ständig Daten und er tut automatisch die Adresse, die am Anfang gesetzt worden ist, erhöhen. Das heißt, man kann damit gut, ich sag mal, Blöcke ziemlich schnell kopieren, weil man sich dann einen Haufen Daten spart und das geht auch bei den meisten Daten. Auf jeden Fall, PCI kann das. Und er läuft auf 5 Volt, wobei die Tendenz zu 1,5 Volt runtergeht, zugunsten halt der Geschwindigkeit. Dann, das Schöne am PCI ist, er ist prozessorunabhängig. Das heißt, ich habe meinen Bus und an dem hängen die verschiedenen PCI-Devices und der Prozessor oder besser gesagt die Hostbridge oder bei uns dann auch Northbridge hängt am Bus als PCI-Device dran und der Prozessor kommuniziert mit der Hostbridge und die dann mit dem PCI-Bus. Und diese Prozessorunabhängigkeit hat folgende Vorteile. Und zwar zum einen ist es erstmal ohne Probleme möglich, mehrere Prozessoren dran zu hängen, beziehungsweise auch unterschiedliche Prozessoren dran zu hängen. Und es ist auch möglich, dass man den Burst Mode nutzen kann, obwohl das der Prozessor gar nicht unterstützt. Zum Beispiel bei 486ern ist das so, die teilweise noch keinen Burst Mode unterstützen. Und dann übernimmt das einfach die Bridge. Also die hat ihre Puffer und kann dann mit dem, auf dem Bus eben mit Burst Mode kommunizieren und dann gibt sie das Ganze mal einem Prozessor weiter. Und diese Prozessorunabhängigkeit hat auch noch den dritten, noch maßgeblichen Vorteil, der auch gerade im Design so gedacht worden ist. Die Komponenten können untereinander kommunizieren. Das heißt, im Gegensatz zu ESA, glaube ich, ja, zu ESA war es eben so, ist es jetzt so, dass die Grafikkarte von mir aus Zeug eben sonst wen zum anderen PCI-Device verschieben kann, ohne dass der Prozessor damit belastet ist. Das ist in der Definition von PCI drin und deshalb braucht das auch kein DMA, kein Direct Memory Access mehr. Das ist dann nicht nötig, weil das eben direkt übernommen wird. Dann der, doch zu den Bridges was. Und zwar, es gibt diverse Bridges. Das ist eine ziemlich feine Sache, weil es ist so, die PCI-Definition erlaubt 10 Devices. Also ich kann maximal 10 PCI-Devices an so einen Bus anschließen und ein Slot, wo ich die Karten reinstecke, verbraucht 2 Devices. Das heißt, wenn ich ein bisschen rumrechne, habe ich ganz genau 4 Slots zur Verfügung und noch ein paar Devices übrig und das ist ein bisschen wenig. Und deshalb kann man da diverse Bridges dranhängen als Device und zum Beispiel eine PCI zu PCI-Bridge zu bauen. Da kannst du mehrere PCI-Busse parallel und seriell aneinander hängen, mehr Slots machen. Du kannst auch ESA zu PCI-Bridges oder was weiß ich was für Bridges dranhängen, um dann noch die alten Karten nutzen zu können. Das war auch so in die als Konzept mit eingearbeitet worden. Das heißt, das Ding ist super skalierbar und dann noch was.
Also die PCI zu ESA Bridge wird interessant, weil an der sogenannten South Bridge passiert genau das. Und darunter hängen nämlich die IDE-Devices. Und auch die ganzen Legacy, das ganze Legacy-Zeugs, wie die Diskettenlaufwerke und die seriellen Ports und die parallele Ports und so weiter. Also tatsächlich.
Ja, also auf jeden Fall. Genau, dann zum PC jetzt mal direkter. Es gibt zwei Arten von Devices. Und zwar gibt es den Initiator und das Target. Es ist so, so der Initiator lauscht, ob gerade irgendwas los ist. Und wenn ja, dann geht er zum Controller und sagt, ich möchte Master werden. Und wenn der Controller nichts dagegen hat, dann wird dieser Initiator Master. Master heißt, dass er die Kontrolle über den Bus hat. Er kann sagen, was wohin geschickt wird und er hat Zugriff auf alle Ressourcen des Busses. Nur Initiatoren können das. Und zwar Initiatoren holen sich die Ressourcen von den Targets. Das heißt, die Targets sind quasi die Slaves in dem PCI-Bus. Das heißt, wenn du nur Slave bist, kannst du nicht plötzlich irgendwie den Bus benutzen, irgendwas hinschicken, sondern du kannst ein IRQ loswerden und dann einen Master beauftragen, dass er die Daten irgendwie von dir abnimmt, so in der Art. Falls jetzt mehrere Initiatoren versuchen, Master zu werden, gibt es da eben eine Arbitrierung von PCI und die läuft eben dann verdeckt. Das heißt, also die ist parallel zentral, das läuft über logische Verschaltungen. Und das ist unter anderem slotabhängig, also wenn du mit Slots arbeitest. Was auch noch häufig der Fall ist, ist jetzt bei den Targets vor allem, was man benutzen sollte oder auch oft gemacht hat, sind sogenannte Transferbuffer. Und zwar ist es so, dass es gibt kein DMA, die zwei Device-Arten kommunizieren direkt miteinander über den Bus und damit man möglichst geringe Latenzzeiten hat, und die hat der PCI, also sehr geringe, benutzt eben Buffer, dass eben möglichst schnell man übertragen kann und der Bus auch wieder frei wird in der Richtung. Und was es auch noch gibt im Standard, ist eben ein Watchdog. Das heißt, nehmen wir an, ich habe jetzt einen Initiator, der wird Master und er beschließt abzustürzen. Dann hat er die Kontrolle noch nicht abgegeben und der Bus kann nicht mehr benutzt werden von anderen Geräten. Also bei SCSI ist das so. Das heißt, bei SCSI muss die Leitung wieder explizit freigegeben werden. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Und bei PCI ist es nicht so. Da gibt es einen Watchdog. Wenn ein Master zu lange aktiv ist, wird er eben inaktiv gesetzt und jemand anderes kann Master werden. Das gilt auch für den Prozessor. Das ist nämlich sehr lustig, weil wenn jetzt der Prozessor zum Beispiel abstürzt, ist es immer noch möglich, dass PCI-Devices untereinander kommunizieren können. Das heißt, wenn du zwei Karten hast und die arbeiten irgendwie und haben selber Chips, dann ist es egal, ob der Rechner jetzt tot ist oder nicht. Die können weiterhin arbeiten, wenn die Szenerie gut gewählt ist. Stichwort bei PCI ist auf jeden Fall Plug and Play. Und zwar ist das im PCI so realisiert worden, dass man einen Header hat. Also jede PCI-Karte oder Device hat einen Header. Da stehen solche Sachen drin wie Vendor-ID, Produkt-ID, Class-Code und welche IRQs das Ding braucht, welche Adressen es hat und BIOS. Es stehen halt ziemlich viele Definitionen über die Karten drin. Das heißt, wenn du dein System startest, dann wird erstmal im Bus gelauscht, was es so gibt, was es ist, und dementsprechend kann dann die entsprechende Software, sag ich jetzt mal, geladen werden und auch IRQs verteilt werden. IRQs ist ein gutes Stichwort. Ihr Interrupts sind am PC immer sehr knapp und deshalb hat PCI zwei Konzepte, um damit besser zurechtzukommen. Und zwar, der eine ist erstmal Interrupt Sharing. Das heißt, es können wenn ein Gerät, also mehrere Geräte belegen einen Interrupt, und wenn ein Interrupt ausgelöst wird, fragt das System eben, welche Karte war's, und die kann dann sagen, ich war's, und dann läuft die Sache ab. Problematisch wird es dann, wenn eine PCI-Karte dieses Interrupt-Sharing nicht kann. Und die zweite Variante, also zweite gute Idee, sage ich jetzt mal, sind Interrupt-Leitungen können verschieden geschaltet werden. Und zwar ist es so, der Standard sagt, jedem Slot stehen vier Interrupts zu, A, B, C und D. Und diese vier Interrupts, A, B, C, D, von jedem Slot werden auf die PC-Interrupts gemappt. Das heißt, von Slot 1 Interrupt A wird auf IRQ 5 gesetzt, von Slot 2 Interrupt A wird auf IRQ 6 gesetzt, von Slot 3 A ist dann 7 und so weiter und so fort, und dann kommen die Bs dran. Allerdings, nette Idee, hat nur in der Vergangenheit nicht so gut funktioniert, weil zum Beispiel, mir fällt kein Beispiel mehr ein. Auf jeden Fall.
Ja, es war halt, wenn, wenn eine Karte kein Interrupt sharing konnte,
ja.
dann kann es sein, dass eine gewisse Reihenfolge, wie du es in die Slots reinsteckst, hat nicht funktioniert, richtig. Weil sie dann den Interrupt hätte sharen müssen. Und wenn man die zwei dann nur umdreht und sonst nichts macht, dann funktioniert es auf einmal, weil sie dann getrennte Interrupts
haben. Ja, genau, weil dann die Verteilung eben anders lief. Bei der neuen PC, beim neuen PC-Standard ist abgegradet worden, keine Ahnung wann, ist es eben so, dass diese Verteilung inzwischen jetzt anders läuft. Ich glaube, Slot 1 kriegt das A, B, C, D und dann kriegt Slot 2 A, B, C, D, aber da bin ich mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist sie geändert worden. Bei PCI, also es gab schon öfter Bussysteme, die irgendwie schlampig definiert worden sind und das hat dann viele, viele Komplikationen gebracht und Inkompatibilitäten, weiß ich was. Und dieser Fehler wurde versucht, bei PCI nicht zu wiederholen. Das heißt, der PCI-Bus ist ziemlich, ziemlich genau definiert. Also alles haargenau festgeschrieben, von Größe bis auf ein Zehntel Millimeter genau. Also ich habe jetzt mal was rausgesucht und zwar, ich kann das nicht lesen, pro Kontakt darf man einen maximalen Druck von 1,7 Newton aufwenden müssen. Dann jeder Kontakt besteht aus 0,00030 Inch Gold auf 0,00050 Inch Nickel. Und die ganzen Geräte müssen auch von minus 40 bis plus 150 Grad arbeiten und die Definitionen sind seitenweise. Also es ist ziemlich, ziemlich genau, um da auch einiges zu machen. Der Bus ist auf jeden Fall sehr robust, kann man sagen, und zukunftsorientiert, ich mal sagen, weil einfach da einige Fehler, die bei alten Bussen gemacht sind, nicht wiederholt worden sind, wobei ich jetzt nicht zu viel werten will, da ich auch nur ein Mensch bin. Jetzt habe ich 11 Minuten und 32 Sekunden.
Ich spiele jetzt mal hier Watchdog und nehme mal die Kontrolle hier weg.
Okay, okay, ich gebe nach.
Und jetzt machen wir nämlich Mucke hier wieder, okay?
Okay, und wir spielen Demented or Go.
Okay.
Einfach großartig. Jetzt muss ich schnell die...
So, hallo, zurück bei Death Radio. Jetzt will ich euch ein bisschen was erzählen über Token Ring. Token Ring gibt es seit 1989 auf dem Markt. Die Geschwindigkeit war am Anfang auf dem Bus 4 Mbit, später 16 Mbit und noch später, 1997, gab es eine High-Speed-Variante mit 100 Mbit pro Sekunde. Token Ring wurde eingesetzt am Anfang, ist gut für große Distanzen gewesen. Und weil der Bus sieht folgendermaßen aus, fangen wir so an. Ich habe einen Ring und an diesem Ring hängen die ganzen Rechner dran. Und zwar so, dass sie den Ring unterbrechen. Das bedeutet, die müssen aktiv immer auf der einen Seite entgegen, auf der anderen Seite wieder senden. Der Buszugriff funktioniert so, es gibt ein sogenanntes Token, das ist so ein Freigabezeichen und es wandert immer im Kreis rum im Bus rum. Und wenn jemand jetzt was senden möchte, dann nimmt er das Token vom Bus und sendet sein Datenpaket, seine Nachricht. Und die Nachricht geht dann einmal im Kreis rum, der Empfänger markiert die als Empfang. Und wenn er dann wieder beim Sender dran ist, dann weiß der, die ist angekommen, dann nimmt er seine Nachricht vom Bus und schickt das Token wieder los. Und wenn man das so macht, kann man eben ziemlich große Distanzen zurücklegen. Das heißt, man spricht da von 50 Meter langen Bits bei 4 Mbit pro Sekunde. Das bedeutet, er schickt so ein Bit auf den Bus, das ist schon 50 Meter lang. Und wenn jetzt nichts anderes mehr senden würde, dann könnte man berechnen, wenn der Bus 2 Kilometer lang ist, wann das eine Bit wieder bei ihm ankommt. Was?
Ja, diese Topologie nennt man auch Distributed Control. Und zwar ist es eben so, dass eben kein zentraler Controller da ist, der sagt, jetzt darfst du, sondern der reden darf, ist der, der die Muschel hält oder so in der Richtung. Also Token halt, das Token hat daher auch der Name.
Ja, genau, okay. Wo war ich? Ja, genau. Es gibt einen Monitor an diesem Bus. Und dieser Monitor generiert das erste Token, das erste Freitoken. Und dieser Monitor achtet auch darauf, dass das Token regelmäßig bei ihm vorbeikommt. Und wenn es das nicht tut, dann bedeutet das, dass irgendein Teilnehmer am Bus das Token verschlammt hat oder abgeschmiert ist oder so. Und dann wird ein neues Token erzeugt. Man kann nämlich genau berechnen, weil man eben die Buslänge kennt und die Geschwindigkeit von den einzelnen Bits, kann man berechnen, wie lange es braucht, bis so ein Token einmal im Kreis rum ist, maximal. Und wenn es dann nicht ankommt, dann hat man ein Timeout. Da das so ist, nur so nebenbei erwähnt, kann man Token Rings auch hervorragend für weiche Echtzeit verwenden. Man hat zwar Latenzzeiten, aber die sind bestimmbar oder deterministisch. Man hat aber das Problem, dass dadurch, dass jede einzelne Komponente den Bus unterbricht oder den Ring unterbricht und so, wenn dann so eine Komponente ausfällt, dann ist der ganze Ring unterbrochen und der ganze Ring ist dann tot. Und das hat man am Anfang gemerkt und dann hat man Folgendes gemacht. An jeder Komponente gibt es noch wieder so eine Rückleitung quasi und wenn die Komponente ausfällt, dann wird, wie soll ich das erklären ohne Bild, also dann wird quasi der Ring so außenrum wieder verbunden. Das heißt, die Komponente ist dann weg und wo dann quasi normalerweise die Verbindung dort gewesen wäre, geht es außenrum dann zusammen. Das ist quasi als Vorberglösung, dass der Bus weiterhin funktioniert, obwohl die Komponente tot ist. Token Rings hat man früher eingesetzt, heutzutage nähert sich der Standard dem Tod. Selbst IBM, der Vater von diesem Produkt, hat sich aus dem Geschäft zurückgezogen. Und ja, das war's, glaube ich, mit Token Ring.
Und dann noch was zu Ethernet. Und zwar, Ethernet ist ein CSMACD-Bus. Das heißt, CS, Carrier Sense, bedeutet, alle hängen am Bus und lauschen eben, wann frei ist. Und wenn keiner gerade redet, dann melden sie sich zu Wort. Dann CD heißt Collision Detection. Das heißt, die einzelnen Partner kriegen mit, dass irgendwo zwei Pakete gegeneinander gestoßen sind, wenn sie versucht haben, gleichzeitig zu senden. Und MA heißt Multiple Access. Und dieser Bus ist jetzt nicht wie Token Ring ein Distributed Access, sondern er ist ein, jetzt heißt vergessen, scheiße.
Okay, wie heißt ein das? Gegensatz, also Token Ring ist Controlled, und zwar Distributed Controlled.
Richtig.
Ist die eine Sparte. Und dann gibt es die nicht Controlled sind.
Stimmt.
Dann hast du Arbitrary Access.
Access, genau. Und ja. Ethernet ist eben Arbitrary Access, habe ich gerade die Begriffe vertauscht. Die Collision Detection funktioniert folgendermaßen, und zwar, ich habe jetzt zwei Partner, die lauschen am Bus und wollen was sagen und hören jetzt, aha, ist Stille, jetzt kann ich senden und fangen an, loszusenden. Jetzt das Problem, jetzt haben sie sich genau gleichzeitig zu entschlossen. Und jetzt passiert es eben, dass die Pakete in der Leitung kollidieren. Und man regelt das so, so ein Device, wenn es anfängt zu schreiben, liest es gleichzeitig. Das heißt, das Device muss irgendwann sein eigenes Paket lesen, wenn alles geklappt hat. Kommt eine Collision, liest es irgendwas anderes, beziehungsweise wenn es eine Collision feststellt, dann schickt es ein Jam-Signal oder Jammer-Signal rüber. Das sind dann irgendwelche Bits, ich weiß nicht, 0101, irgendwas in der Art. Dadurch kann erkannt werden, dass eben eine Kollision stattfand. Die Kollisions-Detection muss natürlich stattfinden, bevor der Bit-Krüppelhaufen dann den Empfänger empfangen hat, weil sonst funktioniert das nicht. Und es ist eine bestimmte Zeit, die man einhalten muss. Und zwar, die Geschwindigkeit eines Pakets ist endlich. Also das ist keine Lichtgeschwindigkeit oder sowas, sondern ein Paket braucht tatsächlich Zeit, bis es von einem Ort zum anderen gekommen ist. Und man kann eben dann ausrechnen, wie lange man eben dann schauen muss, dass alles in Ordnung ist. Wenn eine Collision stattfindet, dann warten beide Parteien. Also sie ist nicht auflösend, muss ich dazu sagen. Das heißt, wenn zwei Pakete gecrashed sind, setzt sich keiner durch, es ziehen sich beide zurück, warten eine Zeit, nämlich 9,6 Mikrosekunden.
Maximal aber.
Plus eine zufällige Zeitspanne. Die zufällige Zeitspanne ist deshalb wichtig, weil wenn beide 9,6 Mikrosekunden warten, dann geht es wieder ein Crash. Und so warten unterschiedlich schnell und einer wird sich dann relativ wahrscheinlich durchsetzen. Jetzt hat Alex vorher schon Ethernet ganz am Anfang angedeutet im Kontext Sniffen. Und zwar die Topologie ist ja eigentlich, wenn man keinen Switch hat, sage ich jetzt mal, eine Bustopologie. Das heißt, im Netz, wenn einer was sendet, kriegen das alle mit. Es ist ein Broadcast, so in der Art. Und da eben alles empfangen, kann man auch dann entsprechend mitlesen. Und das ist halt bei Bussen, also bei dieser Bustopologie besonders typisch und lässt sich so nicht verhindern. Das ist aber nicht unbedingt Ethernet-spezifisch, denn es gibt auch andere Topologien, und zwar die Sterntopologie in dem Fall. Das ist dann beim Switch, soweit ich weiß. Das Switch müsste eine Sterntopologie im Ethernet sein. Ist das richtig, Alex?
Ja.
Was meinst du?
Schon, ja, also es ist so, früher war Ethernet mit dem BNC-Kabel.
Ja, richtig.
Und da hatte man in Astra einen Bus und da hingen alle dran und hatten wir vorne und hinten zwei Endwiderstände gegen Echos. Und dann mit den RJ45-Steckern,
ja.
Ab 10 Mbit, glaube ich, dann, die 10 Mbit-Busse.
Ja,
PNC kann auch schon 10 Mbit, oder?
Ja, ist es.
Ja, okay. Ja. Auf jeden Fall hat man dann die anderen Stecker und dann braucht man eine Stammtopologie. Und da kann man entweder einen Hub nehmen oder einen Switch. Und der Unterschied ist, dass die auf verschiedenen Layern arbeiten. Der Hub arbeitet auf dem alleruntersten Layer. Er kopiert einfach jedes Bit und schickt es an jeden Ausgang. Fertig. Der hat keine Ahnung von nix. Dann hat man virtuell wieder einen Bus, wie früher.
Richtig, genau.
Und ein Switch arbeitet mit MAC-Adressen. Und zwar sieht er, an wen das geht, das Paket, weil es im Header drin steht, und schickt es dann nur an den Ausgang, wo der eine Teilnehmer dranhängt. Das heißt, in Switch ist dann eigentlich gegen diese Snifferei, also wenn man Switch hat im Netzwerk, dann ist man eigentlich gegen Snifferei gefeit.
Eigentlich.
Aber die Switches haben nur endliche Ressourcen und die müssen sich merken, an welchem Ausgang welche MAC-Adresse hängt.
Ja.
Und wenn man ihm da ständig andere Informationen gibt, dann läuft irgendwann diese Tabelle, die er da zur Verfügung hat, über. Und dann stellt er zurück, macht einen Fallback und agiert wie ein Hub.
Stichwort Up-Poisoning müsste das sein.
Echt?
Ich denke schon.
Okay.
Ja, auf jeden Fall können wir mal eine Radiosendung drüber machen, falls euch interessiert. Dann, ja,
das war's, oder?
War schon alles, was ich zu Ethernet zu sagen habe. Danach erzählen wir noch ein bisschen was über das Chaos-Seminar. Und zwar erzählt da der Alex die nächsten Stunden vom Canvas, der auch vor allem im Automobilbau eben seine Anwendung findet. Aber jetzt genug gelabert, Musik.
So, hallo zurück bei Def Radio. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil, zum eigentlichen Kernteil der Sendung, und zwar dem Chaos-Seminar vor 2 Wochen beim CTC Ulm. Und zwar habe ich da erzählt über CAN. CAN heißt Controller Area Network. Dieser Bus wird eingesetzt, wie Merv schon erwähnt hat, im Automobilbereich. Er wurde designt, um sehr robust zu sein und für harte Echtzeitanwendungen geeignet. Harte Echtzeit bedeutet, wie ich vorher angedeutet habe, mit weicher Echtzeit. Echtzeit bedeutet im Allgemeinen, ich habe Ereignisse und gewisse Zeitschranken, bis wann die Ereignisse abgearbeitet sein müssen. Danach interessiert es keinen Mensch mehr. Zum Beispiel, wenn ich bremse, dann will ich, dass es jetzt bremst und nicht nachher halt. Und der Unterschied zwischen harter und weicher Echtzeit sind einfach die Zeitlimits, die man hat. Bei harter Echtzeit hat man nämlich ziemlich enge Zeitfenster, wo das alles geschehen muss. Eingesetzt wird CAN heutzutage in fast allen Autos. Es gibt typischerweise in einem Auto drei voneinander getrennte Busse. Der eine im sogenannten Chassisbereich fährt mit 10 Kilobit pro Sekunde. Der wird eingesetzt, um die Lichter anzumachen, um den Blinker zu steuern, um die Spiegel einzustellen und sonstige Komfortfunktionen wie Sitzposition oder Lenkradposition und lauter so Zeugs. Der ist sehr billig, der Bus. Da läuft keine harte Echtzeit drauf, das ist irgendwie nicht so wichtig, ob das Licht gleich angeht oder erst in einer halben Sekunde oder so. Das ist alles ein bisschen stressfrei. Und in diesem Bereich geht es auch vor allem darum, Kosten zu senken. Ein zweiter Bus, der fährt mit 40 Kilobit pro Sekunde, wird eingesetzt für Systeme, die ein höheres Informationsaufkommen haben. Zum Beispiel die Anzeigen auf dem Armaturenbrett, zum Beispiel wie schnell das Auto gerade fährt, die Drehzahlen und so weiter. Und auch die Klimaanlage läuft über diesen Bus und sonstige Systeme, die mehr Daten aufbringen. Allerdings keine Multimedia-Systeme, dafür taugt es nicht. Also irgendwie, keine Ahnung, Fernseher im Auto oder was da alles gibt. Dann der eigentliche interessante Teil ist der Bus für die echtzeitkritischen Systeme. Der fährt mit bis zu 1 Megabit pro Sekunde. Das ist die maximale Transferrate für CAN. Der wird eingesetzt, um den Motor zu steuern. Um die Stabilitätskontrolle setzt dann zum Beispiel eins, ABS-System und so weiter. Also die Teile, die wirklich wichtig sind, dass die auch gescheit funktionieren. Zur Geschichte kann man sagen, CAN wurde Anfang der 80er von Bosch erfunden. Dann gab es eine Kooperation mit Intel, um das Ganze in Silizium zu realisieren. 1989 gab es dann den ersten Chip von Intel, eine sogenannte Full-CAN-Lösung. Kurz darauf gab es von Philips eine sogenannte Basic-CAN-Lösung. Der Unterschied zwischen Basic-CAN und Full-CAN ist ganz einfach, sind zwei unterschiedliche Implementierungen des Standards, aber die Unterschiede sind sehr geringfügig, komme ich nachher dazu. Der Bus ist ein Multimaster-Bus, das bedeutet, es gibt keine Komponente mit speziellen Aufgaben, alle sind gleichberechtigt. Vorteil davon, ich habe keinen Single Point of Failure. Wenn 1, 2, 3 Geräte aussteigen, funktioniert der Rest trotzdem noch. Dieser Bus ist ereignisgesteuert. Zum Beispiel habe ich einen Sensor irgendwo. Jetzt nicht im Auto, aber irgendwie so im Kleinen oder so, kann man sich vorstellen, ich habe einen Sensor und möchte überwachen, wenn die Temperatur zu hoch wird, dann soll ein Alarm angehen oder so. Dann ist der Sensor für sich eine eigene intelligente Insel mit einem Kennanschluss quasi, und wenn dann diese Schwelle überschritten wird, dann wird eine Nachricht weggeschickt. Und jemand anders reagiert auf die Nachricht und löst dann irgendwie den Alarm aus oder so. Prinzipiell ist CAN immer Broadcast, weil alle am gleichen Bus dranhängen. Und es gibt auch keinen Absender oder Adressat bei den Nachrichten. Das heißt, es kommt immer alles bei allen an. Und dann gibt es lokale Filter, die aussuchen, welche Nachrichten jetzt wirklich bis zum Prozessor vordringen. Oder bis zum Empfangspuffer, besser gesagt. Das macht man, um die Prozessoren nicht mit Filteraufgaben zu beschäftigen. Man muss daran denken, dass da schmalbrüstige Prozessoren eingesetzt werden. 8-bitige oder 16-bitige oder so. Also keine fetten Desktop-CPUs oder sowas. Weil man muss im Embedded-Bereich immer auch an die Energie denken, dass man spart. Ja genau, und die lokale Filter, das ist auch der Teil, wo sich BASICCAN und FullCAN unterscheiden. Die haben andere Filtermechanismen, sage ich am Ende mehr dazu. Eine Nachricht, ein sogenanntes Frame, besteht im Wesentlichen aus einem ID und einem Datenteil, die, wie vorher schon gesagt, kein Absender, kein Empfänger, das heißt, Nachrichten sind prinzipiell anonym. Die Bedeutung einer Nachricht wird vom Systemdesigner offline festgelegt und hängt nur von der ID ab. Das bedeutet, wenn die Nachricht mit dieser ID auf dem Bus erscheint, bedeutet es das und das. Dieser Bus ist ein CSMA CD+CR Bus, wieder Carrier Sense. Wie vorher, wenn ich was sagen will, warte ich, bis keiner was redet. Dann Multiple Access, Collision Detection, wie vorher auch. Ich schreibe und lese gleichzeitig, dann kriege ich mit, wenn was schief läuft. Aber jetzt zum Unterschied zum Ethernet, ich habe eine Collision Resolution, und zwar eine nicht destruktive. Einer von beiden setzt sich durch, und zwar sofort im gleichen Moment. Und der andere zieht sich vom Bus zurück und wird sofort zum Empfänger. Und deswegen ist er, dieser Bus auch für Echtzeit geeignet, weil ich kann Dinge, die kleine Zeitfenster haben, hoch priorisieren. Und dann kann ich sagen, okay, der kommt garantiert innerhalb dieser Zeit an im Ethernet. Kann sein, da kollidiert es. Und dann probierst du nachher nochmal, da kollidiert es mit einem anderen. Und dann kann es eigentlich beliebig lang dauern. Man kann nicht voraussagen, wann das Paket dann ankommt. Um diese Collision Resolution zu verstehen, muss ich erst erklären, wie die Leitungskodierung funktioniert. Also man verwendet ein NRZ, das bedeutet Non-Return to Zero, einfach 1 zu 0 auf dem Bus und fertig, je nachdem welches Bit. Da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder im unsymmetrischen Modus habe ich einen Ground und eine Signalleitung, und die ist dann eben Plus oder eben Minus oder... Oh, ich weiß jetzt gar nicht genau. Egal. Auf jeden Fall eine Signalleitung. Und man kann sogar manchmal die Masse sich sparen. Im Chassisbereich wird zum Beispiel die Karosserie vom Auto als gemeinsame Masse verwendet. Das heißt, man hat nur ein einziges Kabel, was zwischen den Controllern hin und her geht. Ist ultra billig, aber auch sehr störanfällig. Deswegen taugt es nicht für schnelle Bitraten. Um schnelle Bitraten zu erreichen, muss man den sogenannten Differential Mode fahren. Ich habe zwei Leitungen, und das Vorzeichen der Differenz zwischen den zwei Leitungen entscheidet über das Bit. Es ist wie beim USB quasi. Der Vorteil ist, wenn ich diese zwei Leitungen gemeinsam irgendwo verlege, dann wirken sich lokale Störungen auf beide Leitungen gleich aus und die Differenz bleibt erhalten. Und die Information steckt in der Differenz. Also machen mir lokale Störungen nichts aus. Und jetzt ist es so, dass auf dem Bus gibt es also entweder die 1 oder die 0. Und die 1 ist rezessiv gegenüber der dominanten 0. Das bedeutet, wenn zwei Komponenten gleichzeitig schreiben oder zwei Controller gleichzeitig schreiben, der eine 0, der andere 1 schreibt, dann liegt 0 auf dem Bus. Und das kann man dazu verwenden, um die Arbitrierung zu machen. Und zwar ein Frame fängt damit einen Identifier an, dann schreibt jeder mal einen Identifier hin und liest gleichzeitig vom Bus. Und wenn jetzt einer 1 schreibt, aber 0 liest, bedeutet das, er wird überschrieben. Und dann zieht er sich vom Bus zurück und wird sofort zum Empfänger. Der andere kriegt das überhaupt gar nicht mit und schickt ganz normal seine Nachricht raus. Die Konsequenz daraus, dass eben kleine Identifier hohe Priorität haben. Das war's, genau. Dann muss man die Komponenten miteinander synchronisieren. Das funktioniert so, ähnlich wie bei RS-232. Ich habe am Anfang ein Startbit. Und das heißt, auf dem Bus ist schon mal nichts los und auf einmal kommt ein Bit und dann wissen alle, aha, jetzt geht's los. Und an diesem Bit, an dieser Flanke von dem Bit, synchronisieren sie sich. Um aber billige Quarte verwenden zu können, die ungenau sind, nimmt man noch eine weiche Synchronisation dazu, und zwar bei jedem Flankenwechsel. Wenn ich von einer 1 auf eine 0 wechsle, dann ist das eine Flanke und diese Flanke kann ich verwenden, um mich wieder zu synchronisieren. Das muss man aber garantieren, dass genug Flanken da sind, und deswegen macht man ein sogenanntes Bit-Stuffing. Das bedeutet, nach 5 gleichen Pegeln wird auf jeden Fall ein Flankenwechsel gemacht, und dieses Bit trägt absolut keine Informationen, dient nur der Synchronisation und wird auf der Empfängerseite sofort wieder rausgeschmissen, bevor es in den Empfangspuffer reinkommt. Ja, genau. Und was ganz interessant ist beim CAN, was meiner Meinung nach, oder soweit ich weiß, einzigartig ist, die Komponenten verhalten sich intelligent, was ihre eigenen Fehler betrifft. Die haben Error-Counter, einen Transmit-Error-Counter und einen Receive-Error-Counter. Und wenn jetzt irgendwas passiert, zum Beispiel, oder habe ich was vergessen noch zu sagen? Ja genau, was im Fehlerfall passiert, habe ich ganz vergessen. Oh, also ich muss es noch einschieben. So eine Nachricht trägt eine Checksumme. Und wenn jetzt einer der Komponenten feststellt, dass die Checksumme nicht stimmt, dann schickt er ein sogenanntes Error-Frame. Das Error-Frame ist 6 dominante Nullen hintereinander, verletzt mit Absicht die Bit-Stuffing-Regel, sodass jeder das auch erkennt. Und wenn ein Error-Frame auf den Bus kommt, schmeißt jeder die Nachricht weg, die er empfangen hat. Und der Sender sendet neu. Damit wird schon auf unterster Ebene garantiert, dass entweder alle oder keiner die Nachricht erhalten. Das ist sehr wichtig, wenn man die Synchronisation der Komponenten auf höheren Ebenen anguckt. Sonst muss man das irgendwie durch andere Protokolle garantieren. Ja genau, und wenn jetzt zum Beispiel ich immer derjenige bin, der feststellt, hier stimmt was nicht, dann kann es vielleicht auch an mir liegen. Und in solchen Fällen geht dieser Error-Counter hoch. Und wenn dieser Error-Counter eine gewisse Schwelle überschreitet, dann verhalte ich mich Error-Passive. Das bedeutet, ich lese zwar noch mit vom Bus, sende auch, aber mit einem Fehler schicke ich kein Error-Frame mehr. Und wenn es weitergeht, das Problem, und mein Error-Counter eine zweite Schwelle erreicht, dann gehe ich Bus-Off. Und Bus-Off bedeutet, ich bin weg vom Bus. Und dann muss der User irgendwie eingreifen durch ein Reset oder so. Das gleiche gibt es auch für Transmit. Und zwar ist es so, dass am Ende nach der Checksumme kommt 2-Bit Acknowledge. Jeder Empfänger, also der Sender, schreibt in diesem Bereich eine 1, eine rezessive 1 und erwartet eine 0 zu lesen. Und jeder Empfänger, der die Nachricht korrekt empfängt und das Frame-Format stimmt, der schreibt eine 0. Und wenn jetzt ein Sender merkt, irgendwie empfängt keiner meine Nachrichten, dann liegt es vielleicht daran, dass er gar nicht mehr am Bus dranhängt. Also geht es ein Error-Counter hoch. Und ja, genau.
Ich hätte da noch eine Frage, und ja? Zwar, du hattest ja von deinem Vortrag ein paar Folien übrig. Hast du die vielleicht im Internet, dass man vielleicht den Link im Channel mal posten könnte, um sich das anzugucken? Oder?
Ja, ich habe die Vortragsfolien,
ja?
Die habe ich. Die sind unter, ich sag's nachher, am Kieselbad, das soll's im Chat schreiben.
Ja, während der Musik. Unter,
ja, genau.
Sagen wir das dann könnt ihr im Channel kommen, www.ulm.ccc.de/dev/radio findet ihr unter Stream, glaube ich, die nötigen Links, um reinzukommen.
Nein, unter Chat.
Unter Chat, richtig. Wir wollten den Chat nicht in Stream.
Genau.
Kann man nochmal nachgucken.
Ich glaube, jetzt habe ich ziemlich viel gelabert. Machen wir schon ein bisschen Musik?
Ja, will ich schon sagen.
Dann erzähle ich noch ein bisschen zu Theoretisches zu kennen. Und dann erzähle ich, wie man mit dem IC, mit einer einfachen Schaltung, mit dem PC auf den CAN-Bus kommt.
So mit PC bremsen und so. Okay.
Was, bremsen?
Ja. Eigene Bremse bauen, so Pfeiltaste hoch, bremsen.
Ach, Quatschkopf.
Klar, also, Zoom-Steuerung.
Bis gleich.
Hallo, hier sind wir wieder bei Dev Radio. Schon bald am Ende, nur noch 20 Minuten, bis wir den Studioplatz räumen müssen. Thema CAN gerade im Augenblick, und ich will das Wort wieder werten Alex erteilen, laberlos.
Okay, zu CAN. Wenn ihr irgendwie Fragen habt, wenn irgendwas unklar ist oder so, in dieser kompakten Weise erklärt, fragt es im Chat, ich antworte dann darauf. Ich glaube, ich habe nur noch das mit den Empfangsfiltern nachzureichen. Und zwar ist es so, beim Basic CAN gibt es eine Maske und einen Code. Und die Maske, die sagt, welche Bits des Identifiers signifikant sind. Und der Code sagt, welche Bits von diesem welchen Wert diese signifikanten Bits haben müssen. Man kann damit quasi zum Beispiel alle mit der Maske alle als signifikant wählen und den Code genau auf eine ID setzen, dann kommt genau eine ID durch.
Das Problem bei diesen Filtern ist aber, man kann nicht beliebig genau IDs durchlassen, weil jedes Mal, wenn man bei der Maske ein Bit als Don't Care setzt, kommen zwei neue Nachrichten rein und nicht nur eine. Also man muss schon beim Systemdesign überlegen, wie man die die Ken-IDs macht, damit man gescheit filtern kann. Das ist auch der Grund, warum es einen Ken-2B-Standard gibt, und zwar mit 29-Bit-Identifier. Der Standard-Frame hat nur 11-Bit-Identifier. Man hat dann gemerkt, das reicht irgendwie nicht. Man will vielleicht in die ersten paar Bits, keine Ahnung, die Quelle reinkodieren, in die zweiten paar Bits will man die, keine Ahnung, oder nee, in die ersten paar Bits wahrscheinlich die Dringlichkeit und dann die Quelle und dann und so weiter. Und haben 11 Bits nicht gereicht. Deswegen gibt es einen zweiten Standard mit 29-Bit. Fangen beide gleich an, die Frames, unterscheiden sich dann nach hinten raus. Auf meinen Folien konnte man das genauer sehen. Hier ist halt irgendwie nicht visuell.
Vielleicht nochmal den Link posten.
Ja, der ist schon gepostet im
Irrclub. Kannst du mal sagen?
Sagen. Ja. Ja, okay, der ist Copton. Das kann hier keiner schreiben jetzt. Muss ich buchstabieren, habe ich keinen Bock. Okay, wir tun es nachher auf die Homepage. Ich werde sowieso zu Ken noch einen Artikel für die Datenschleuder schreiben und den dann auch wahrscheinlich auf der RFA-Seite verlinken. Und da ist dann alles ein bisschen detaillierter. Brauche aber wahrscheinlich nur eine Woche oder so. Okay, wo war ich gerade? Jetzt habe ich vergessen, wo ich war.
Masken.
Ah, genau, nein, genau, die Identifier.
Zwei, ja.
Okay. Es ist so, es gibt Bausteine, die können nur 2A. Es gibt Bausteine, die können 2A und 2B. Und es gibt Bausteine, die können 2A aktiv und sind 2B passiv. Das bedeutet, wenn ein 2B-Frame kommt, dann schicken sie keinen Error-Frame, sondern ignorieren es einfach. Das ist wichtig, wenn man Komponenten mischen will. Ansonsten muss man sich entscheiden, ob man 11-bittige oder 29-bittige Frame-Format fährt. Nachteil natürlich, wenn man mehr Bits im Frame hat, dann hat man effektiv weniger Datenteil, wenn man mehr Header hat.
Zu einem Header fällt mir noch was ein. Mhm. Und zwar, der CAN-Bus wird festgelegt schon beim Systemdesign, also auch die Nachrichten. Das heißt, man sollte vielleicht dazu sagen, dass der irgendwie nicht dazu steckbar ist, sozusagen, sondern dass man erstmal designen muss, wer welche Komponente welche Nachrichten hat und wie die Maske aussieht. Das muss alles vorher festgelegt werden. Das macht man dann, bevor das Auto gebaut wird oder was auch immer
es sein
wird. Wollte ich nochmal erwähnen.
Also nichts mit Plug and Play und so. Aber man kann trotzdem, wenn man nur liest, kann man sich beliebig dranhängen an den Bus und damit mithorchen. War noch irgendwas? Ja, genau. Jetzt komme ich mal zum Praxisteil. Und zwar habe ich das vorgestellt auf dem Chaos-Seminar. Es gibt einen Baustein von Philips, den SJDA 1000. Und da habe ich so eine Ken-Dongle gebaut. Ken-Dongle bedeutet, ich habe auf der einen Seite habe ich ein paralleles Interface, den kann ich an meinen Druckerport ranschließen. Und auf der anderen Seite habe ich ein Ken-Interface. Und dieser SJDA 1000 steckt dazwischen. Ist also in Ken-Controller. Da in meinen Folien habe ich da so Bilder von meiner Platine und so, könnt ihr euch dann angucken. Da ist auch der Schaltplan, ich versuche mal so grob zu erklären. Ich habe halt mein paralleles Interface, dort habe ich 8 Datenleitungen, wie es halt beim Parallelport so ist. Die werden alle benutzt. Und dann habe ich die Kontrollleitung. Es gibt eine Kontrollleitung, gibt es eine Interrupt-Leitung. Dort kann mir der SJDA 1000 signalisieren, wenn irgendein Ereignis passiert. Dann habe ich eine Read- und eine Write-Leitung, die ich je nachdem, ob ich lesen oder schreiben möchte, aktiviere. Dann habe ich einen Address Latch Enable, die Funktion von dem erkläre ich gleich, und einen Reset. Die Kommunikation zwischen meinem PC und diesem SJDA 1000 funktioniert so, dass ich die Adresse auf den Bus lege, dann sage ich Address Latch Enable und dann nimmt der Controller die Adresse auf und dann lasse ich entweder Read oder Write fallen, also die sind low aktiv, also invertiert, deswegen lasse ich sie fallen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Read sage, dann schmeißt der SJDA 1000 seine Daten auf den Bus, auch 8-Bit, und ich kann sie lesen. Und wenn ich Write sage, dann erwartet der SJDA 1000, dass ich jetzt auf den Bus schreibe und akzeptiert die Daten, sobald ich die Write-Leitung wieder hochziehe. Und dieses Protokoll, was da dazwischen passiert, das ist das Standardprotokoll, das normalerweise zwischen Microcontroller und externem RAM passiert. Das bedeutet, wenn ich das mit dem Microcontroller verwendet, den SJDA 1000, kann ich den SJDA 1000 wie ganz normales RAM verwenden und kann da reinschreiben. Und zwar ist es so, dass der SJDA 1000 im Register hat und die haben Adressen und je nachdem, und jedes Register hat andere Funktionalitäten, je nachdem, was ich reinschreibe oder rauslese, bedeutet es verschiedene Dinge. Auf der anderen Seite, der SJDA 1000 spricht selber TTL, also Transistor-Transistor-Logik. Und dieses Signal wird in einen sogenannten CAN-Transceiver reingespeist und der macht nichts anderes als die physikalische Umsetzung auf den Differential-Mode.
Den braucht man halt, um wirklich Kern zu sprechen. Zu den Controllern vielleicht, von dem SWD1000. Der hat, Quatsch, zu den Registern. Es gibt eine Latte von Registern für als sogenannten Transmit-Buffer. Dort kann ich meine CAN-Nachricht reinschreiben und ihn dann in einem Control-Register sagen, schick sie weg. Genauso gibt es Register, wo die empfangenen Nachrichten reinkommen. Und wenn ich die ausgelesen habe, dann sage ich ihm Bescheid und dann werden diese Register auf einen anderen Bereich vom Empfangspuffer eingeblendet. Oder andersrum, der Empfangspuffer wird da eingeblendet bei den Registern. So, dadurch habe ich einen Ringpuffer, der kann 64 Kilobit speichern. Und ja, man sollte halt schnell genug auslesen, dass er nicht vollläuft. Dann hat man diese Kontrollregister. Ne, ich fange jetzt mal mit dem Interrupt-Register, glaube ich, interessanter. Es gibt einen Wake-up-Interrupt. Ich kann den Baustein schlafen legen und wenn dann auf dem Bus was passiert, dann wacht er auf und dann weckt er mich über diesen Interrupt. Dann gibt es einen Data-Overrun-Interrupt. Dieser Data-Overrun-Interrupt sagt ganz einfach, der Empfangspuffer ist vollgelaufen. Wenn ich zu langsam ausgelesen habe, dann wurde ich da benachrichtigt. Dann gibt es einen Error-Interrupt. Das ist, wenn einer der beiden Error-Counter die erste Schwelle überschreitet. Dann gibt es einen Transmit-Interrupt. Der teilt mir mit, dass erfolgreich gesendet wurde. Und den Receive-Interrupt, der teilt mir mit, dass was empfangen wurde. Da gibt es ein Statusregister, das kann ich auslesen. Ah ja, Entschuldigung, diese Interrupts kann ich einzeln maskieren, einschalten, ausschalten, ob ich sie möchte, über das sogenannte Control-Register. Und im Statusregister steht dann quasi im Großen und Ganzen eigentlich die gleiche Information nochmal drin, nur der Unterschied ist, dass ich dieses Statusregister eben pollen muss. Und beim Interrupt-Fall werde ich eben unterbrochen. Also gibt es eben ein Bit für Bus-Status, ob ich Bus-On oder Bus-Off bin, Error-Status, Transmit-Status, Receive-Status, dann Transmission-Complete, dann Transmit-Buffer-Status, ob der schon wieder released ist, ob ich wieder neu reinschreiben darf oder ob ich noch warten muss, Data-Overrun-Status und Receive-Buffer-Status. In diesem Moment, ja genau, dann gibt es ein Command-Register, da kann ich sagen, go to sleep, da kann ich sagen, clear data overrun, da wird dieses data overrun Flag gelöscht. Dort kann ich sagen, release receive buffer, bedeutet, ich habe eine Nachricht ausgelesen und jetzt wechsle auf die nächste, wenn eine da ist. Aber transmission, falls ich ganz dringend doch was Wichtigeres wegschicken möchte und meine jetzige Nachricht irgendwie nicht auf den Bus kommt, weil sie niederprio ist, kann ich sie unterbrechen, dann fliegt sie raus und dann kann ich die wichtigere Nachricht da reinstecken. Und Transmission Request ist einfach, ich habe was reingeschrieben in den Transmit Buffer und sage Transmission Request und dann wird es weggeschickt. Diese Register sind alle 8 Bit breit und je nachdem, ob an einzelnen Bits was eine 1 oder 0 steht, hat es eben diese einzelne Bedeutung. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Transmission Request machen möchte, dann muss ich nacheinander die Register, wenn ich was wegschicken möchte, dann muss ich nacheinander die Register für den Transmit Buffer füllen, also erst mein Identifier und dann die einzelnen Bytes und so, die Datenbytes. Und wenn ich das gemacht habe, dann lese ich das Command-Register aus, tut dort das Transmission Request Bit auf 1 setzen und schreibe das komplette Byte wieder zurück. Und so passiert das.
Dann geht's los.
Dann geht's los, genau. Ich glaube, das war so alles. Also es ist ein bisschen schwer, diesen praktischen Teil hier übers Radio zu machen, weil es nicht visuell ist. Ihr hättet ja ins Chaos-Seminar kommen können.
Okay. Ja, und jetzt sind wir schon fast wieder am Ende unserer Sendung. Ich glaube, jeden Augenblick dürften die Nächsten hier reinstürmen. Dann möchte ich noch ein paar Sachen sagen. Und zwar das Chaos-Seminar, das nächste über Peer-to-Peer-Netze, dürfte am 5.4. sein, also in zwei Wochen. Genau. Und dann haben wir noch was zu BitTorrent zu sagen.
Ja, genau. Wir haben unsere Archive umgestellt. Und zwar haben wir eben Probleme, die nötige Bandbreite zur Verfügung zu stellen und das Download-Volumen, weil man dafür halt zahlen muss. Deswegen sind wir jetzt auf BitTorrent umgestiegen und jeder, der uns unterstützen möchte, kann in BitTorrent Client laufen lassen und als sogenannter Seed dann fungieren. Und dann wird quasi, wenn jemand die irgendeine Folge downloaden möchte, dann wird die Last verteilt. Dann haben wir nicht so Probleme und ihr könnt dann bei euren Clients so sagen, was so die maximale Upload-Rate ist und so. Das ist das.
Ja, genau. Und dann nächste Radiosendung wird über drahtlose Kommunikation laufen,
genau, wie es aussieht. Genau, quasi das von heute, aber über Funk.
Ganz genau.
Ja,
über Funk halt die ganzen Standards und was es alles gibt und auf was man alles achten muss. Und dann Giselbert, wie sieht's im Chat aus? Gab's da noch ein paar Sachen, die man irgendwie erwähnen sollte oder sowas?
Nein.
Nichts? Also, was Interessantes vielleicht vorher von Ansgar kam, danke an ihn. Er hat gemeint, Im Ethernet ist ein Bit, hat ein Bit die Geschwindigkeit von 0,7 mal Lichtgeschwindigkeit. Das ist so die Ausbreitungsgeschwindigkeit.
Wobei Tokens, glaube ich, langsamer sind, oder wie
war das? Ja, die sind irgendwie kreuzlahm.
Komisch, wahrscheinlich, weil sie eben ein bisschen größer sind. Vielleicht gibt es auch eine grüne Farbe, ich weiß es nicht. Ab und zu fallen sie auch raus und es kann manchmal sein, dass es ein bisschen deswegen dauert.
Ja, ich habe keine Ahnung, woran das genau liegt. Das ist ziemlich physikalisch, da kenne ich mich nicht so aus.
Genau, und jetzt kann man noch ein bisschen Musik spielen, oder? Ich kann noch nicht ganz genau entscheiden, was ich spielen soll. Entweder Exploited oder wenn es Abend wird. Was meinst du denn?
Oh, wenn es Abend wird, ist lustig. Sollen wir das machen?
Ja, ich glaube, wir spielen, wenn es Abend wird.
Okay, alles klar.
Also, enjoy the show.
Okay, und tschüss.